Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Wenn von Rheinromantik die Rede ist, dann denkt man vielleicht an die Burgen im Mittelrheintal oder die Lorelei. Dabei gibt es ein klein wenig weiter rheinabwärts einen besonderen, aber eher unbekannten Romantik-Hotspot, den Menzenberg am Rande des heutigen Bad Honnef. Dort wohnte seit Mitte des 19. Jahrhunderts, zumindest im Sommer, der Dichter Karl Simrock, der auch der erste Germanistikprofessor an der Universität Bonn war. In seinem Haus Parzival, wie er es getauft hatte, waren die Brüder Grimm häufig zu Gast. Und nur ein Steinwurf entfernt, im alten Schloss Hagerhof, hat Johannes Brahms Musik gemacht, nachdem er seine geliebte Clara Schumann in Bonn beerdigt hatte. Bernd Geisen war in der Region unterwegs.
Wenn sich Karl Simrock so um 1850 herum von seiner Stadtwohnung in Bonn zu seinem Landhaus an den Honnefer Menzenberg begeben hat, dann machte er das damals so: zu Fuß durch die überschaubare Bonner Innenstadt ans Rheinufer, dann mit dem Dampfer rheinaufwärts bis nach Hollandseck, von da mit der kleinen Fähre vom linken ans rechte Rheinufer von Honnef und das letzte Stück dann wieder zu Fuß ins Menzenberger Tal hinein. Eine knappe Wanderstunde noch bis in die Weinberge am Siebengebirgsrand. Hier stand und steht immer noch das Sommerhaus von Karl Simrock. Der war der erste Germanistikprofessor der Bonner Universität geworden, nicht zuletzt deswegen, weil er das Nibelungenlied aus dem Mittelhochdeutschen ins Hochdeutsche übersetzt hatte. Im Jahr 1837 hatte er sein Landhaus gebaut und Haus Parzival getauft. Auf dem Gewölbekeller eines ehemaligen Weinguts war ein zweigeschossiges Wohnhaus entstanden plus Nebenhaus für den Verwalter, der sich unter anderem um den dazugehörigen Weinberg zu kümmern hatte. Weinberge gab es am Mittelrhein auch damals schon überall, bevor sich die Reblaus kurz vor Simrocks Tod ans Werk machte. Da, wo früher Simrocks Wein wuchs, auf den alten Weinterrassen am Menzenberg, ist darum heute Wald, gesäumt von Pferdeweiden. Das Simrock-Haus ist bis heute erhalten geblieben, mit seiner strahlenden hellgelben Fassade und den vielen hohen Fenstern mit grünen Fensterläden und weitem Blick ins Tal. In seinem Refugium traf Karl Simrock berühmte Literaten, wie beispielsweise Ferdinand Freiligrath, Ludwig Uhland, Heinrich Heine und vor allem die Brüder Grimm, wie aus seinem erhaltenen Gästebuch hervorgeht. Besonders mit den Grimms war er gut befreundet. Dazu kam ihre Seelenverwandtschaft als Romantiker. Und vielleicht auch die Liebe zum Wein, den Simrock allen Gästen spendierte, denn zur sogenannten Rheinromantik gehört mit Sicherheit auch ein guter Schluck Weinromantik. Sogar Ludwig van Beethoven soll kurz vor seiner Übersiedlung von Bonn nach Wien im benachbarten Ort Unkel eine Nacht im Gefängnisturm verbracht haben, entweder wegen Trunkenheit oder wegen Zechprellerei. Oder beidem. Genaueres weiß man nicht. Auch ein Zusammenhang zwischen dem Genuss von Rheinwein und seiner Mondscheinsonate, die er 10 Jahre später in Wien an der Donau geschrieben hat, ist nicht überliefert, aber nicht undenkbar. Mit seiner frühen Musik habe Beethoven der Romantik den Weg geebnet, heißt es. Zum Ende des 18. Jahrhunderts wird nämlich das deutsche Geistesleben von einem Rausch erfasst, der ein Dreivierteljahrhundert anhalten wird. Nein, mit Wein hat das jetzt nichts zu tun. Im Gegensatz zu eher rational geprägten Zeit vorher rückt jetzt das Irrationale in den Vordergrund. Es geht jetzt um die Natur und um die Suche nach dem Göttlichen in dieser Natur und um das Volkstümliche. Dazu gehören unter anderem auch Märchen und Sagen und auch malerische Flüsse spielen eine wichtige Rolle, vor allem der Rhein. Und der Mond natürlich, wie bei Beethoven. Auch Karl Simrock hat ein Gedicht an den Mond geschrieben. Silbermond mit bleichen Strahlen, pflegst du Wald und Feld zu malen, gibst den Bergen, gibst den Talen der Empfindung Seufzer ein. Sei Vertrauter meiner Schmerzen, Segler in der Lüfte See, sag ihr, die ich trag im Herzen, wie mich tötet Liebesweh. Der Zeitgeist und sein ganz eigenes Leben am Honnefer-Menzenberg haben Karl Simrock zu so etwas wie einem Gesamtkunstwerk der Romantik werden lassen, sagt Peter Glasner. Er ist Experte für die Literatur des Mittelalters bei den Germanisten an der Bonner Universität, ein Nachfolger gewissermaßen von Karl Simrock.
Unter anderem gehört ja auch der Dichter Freilichgrad zu den Besuchern des Hauses Parzival in Menzenberg und hat eben auch einen eigenen Eindruck eines solchen Besuches uns literarisch hinterlassen. Da hat er, also Simrock, sich in einer sonnigen, versteckten Bergschlucht mitten in seine Reben ein Häuschen gebaut, lässt den Wein schneiden, legt Spargelbeete an, keltert und übersetzt den Parzival alles durcheinander. Es ist eine wahre Freude.
Der Romantiker Karl Simrock schreibt dabei ohne Pause. Er hat ja nicht nur das Nibelungenlied ins Hochdeutsche übersetzt, auch die Edda oder, wie erwähnt, den Parzival. Er hat außerdem Märchen und Sagen gesucht und gesammelt, wie die Brüder Grimm auch, immer mit einem verklärenden Blick zurück ins Mittelalter.
Überhaupt die generelle Zuwendung zu mittelalterlichen Stoffen oder auch die Wahrnehmung von Mittelalterlichem in der Rheinlandschaft als Kulturlandschaft, also die neuerliche Wertschätzung von Burgen, Ruinen und alten Kirchenbauten. Das Mittelalter selber hatte überhaupt kein Interesse an Fragment und Ruine. Das kommt erst durch den romantischen Blick, der das neuerlich wahrnimmt.
Burgen gab und gibt es dafür am Rhein und auch rund um den Honnefer-Menzenberg genug. Zickelburg, Löwenburg, Drachenburg und wie sie alle heißen. Dabei hat Simrock vor allem sehr viele mittelalterliche Texte neuerlich wahrgenommen, wie Peter Glasner es formuliert. Er hat alte Geschichten also mit eigenen Worten nacherzählt und sogar zu Ende geschrieben, wenn der Schluss fehlte, und dann unter seinem Namen veröffentlicht. Beispielsweise die alte deutsche Heldensage um Dietrich von Bern.
Das würde ein heutiger Professor, glaube ich, nicht tun, einen mittelalterlichen Text zu Ende zu schreiben. Aber das sind, glaube ich, alles auch solche quasi romantischen Umgangsweisen, die bei Simrock am Ende des Tages, glaube ich, zu so etwas wie einem Gesamtkunstwerk geführt haben.
Diese wohlwollende Nachsicht kommt wohl daher, dass Karl Simrock seine oft unwissenschaftlichen Nachdichtungen mit viel rein romantischer Färbung abliefert. So hat er in seiner Version der erwähnten mittelalterlichen Dietrichsage den Helden, eben jenen Dietrich von Bern, an seinen Menzenberg verortet. Genau hier soll Dietrich den Riesen Ecke erschlagen haben, sozusagen vor Simrocks Haustür. Die immer noch erhaltenen Namen von benachbarten Ortsteilen wie Dederichsloch, Dederichskaule oder Eckenhagen seien der Beweis. Dem Rotwein, den Simrock auf seinem Landgut am Menzenberg produzierte und seinen Gästen spendierte, gab er den Namen Eckenblut.
Simrock selber hat sich vielleicht weniger als reinen Akademiker gesehen, denn als Poeten, von ihm gibt es ja diese Selbstaussage, meine Kollegen, damit sind die Universitären gemeint, trauen mir nicht recht, weil ich ein Dichter bin.
Keine Erfindung ist jedenfalls der Wein Eckenblut, den gab es nachweislich. Eine allerletzte Rebe davon gibt es immer noch. Sie wächst hinter dem Simrockhaus aus dem Wald, der die Weinberge hier wegen der Reblaus verschluckt hat, und man hat sie wegen ihres weiten Weges aus dem Unterholz fürsorglich auf eine Pergola gelegt, für den, der hier vorbeiwandert, gut zu sehen. Vorbeigekommen bei Simrock am Menzenberg sind immer wieder auch die Brüder Grimm. Das war zunächst nicht abzusehen. Die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm haben ja bekanntlich auch Märchen und Sagen gesammelt und veröffentlicht, aber nicht neuerlich wahrgenommen oder gar zu Ende geschrieben. Sie hielten zunächst nicht viel von dem unwissenschaftlichen Geschichtenerzähler von der Bonner Universität, erzählt Peter Glasner.
Wenn ich es verkürzt sagen darf, sind die Grimms, glaube ich, interessierter gewesen an textnah, authentischer Herausgabe alter Literatur, wohingegen Simrock sich immer größere Freiheiten genommen hatte, mit der Perspektive eben auch ein breiteres, soll auch heißen, weniger akademisch vorgebildetes Publikum adressieren zu wollen. Simrock hat also im Gegensatz zu den Grimms nicht ein reines Bewahrungsinteresse, sondern er hat ein Verbreitungsinteresse der ehemals deutschsprachigen mittelalterlichen Literatur.
So klingt das schon ganz anders. Die Vorbehalte der Grimms hatten sich denn auch bald erledigt, als man sich näher kennenlernte. Den ersten Schritt dazu hatte Karl Simrock getan, indem er sich mit einer Bitte bei den Grimms meldet.
Und hat sich dann eben 1830 mit einem Brief an die Brüder Grimm gewandt, mit einem großen Kutau: Meine hochverehrtesten Herren, mit unbedingter Verehrung, euer wohlgeboren ergebenster Karl Simrock. Er suchte eben Rat für ein philologisches Projekt. Und man hat sich dann eben über den Briefwechsel, auch über verschiedene Umgangsweisen mit philologischen Problemen ausgetauscht. Und ab den 1850er Jahren ist man dann aber schon bei Anredeformen wie lieber, hochgeschätzter Freund, hochverehrtester Freund.
Schließlich kommt die Familie von Wilhelm Grimm sogar in den Sommerferien von Berlin an den Rhein. Wohnen tut sie dabei nicht am Menzenberg, das Haus sei immerhin beileibe kein Versailles gewesen, wie Peter Glasner festgestellt hat. Die Grimms logieren stattdessen im nahen Dorf Rhein-Breitbach oder Breitbach, wie es früher genannt wurde.
Simrock schreibt also mehrfach auch dem Sohn Rudolf von Wilhelm Grimm, lädt ihn ein, vor allen Dingen immer gerne zur Weinlese. Vielleicht darf ich daraus nur mal eine kurze Passage vorlesen. Unsere Vorliebe für Breitbach beruht auf Vorzügen, die auch die Iren, also die Grimms, anerkennen würden. Es ist sehr viel heimlicher und traulicher da. Das Idyll wird nicht durch feines Staffage gestört. Es ist keine Toilette nötig, also keine besondere Ausstaffierung, keine steife Kleidung, also ein vergleichsweise legerer Umgang.
Möglich machte diesen legeren Umgang das Gasthaus Glutscher Hof, in dem die Gäste aus Berlin unbedingt absteigen sollten. Noch einmal Peter Glasner aus Simrocks Brief an die Grimms.
Dann freilich wären wir sehr stark daran interessiert, Sie nirgend anders als bei Klutz in Breitbach bei der Reizbaren untergebracht zu wissen. Und das muss man der Reizbaren und ihrer Mutter nachsagen, dass man bei ihnen nicht wie im Wirtshaus lebt, sondern ganz, als wenn man bei sich zu Hause wäre.
Die Grimms sind überzeugt und reisen an. Dazu muss man noch zweierlei erklären. Erstens, was ist der Glutsche Hof in Rhein-Breitbach oder Breitbach? Den kennt Martina Hoffleisch gut. Sie wohnt gleich um die Ecke und ist Archivarin des Heimatvereins im Ort.
Das ist das älteste Gebäude in Rhein-Breitbach. Also das stammt so von 1518. Also manche sagen, das sei sogar noch viel älter. Das sind mehrere Fachwerkbauten, die ineinander verschachtelt sind. Es gibt einen sehr markanten, vieleckigen Turm mit so einer hübschen kleinen Wetterfahne mit einer Nixe drauf. War natürlich früher ein Kloster, also die gerade die Kölner Klöster, die wollten ja immer hier Weinberge haben. Der wurde aber dann bereits im 19. Jahrhundert als gute Stube Rhein-Breitbachs genutzt, als Gasthaus.
Wobei der Klutsche Hof, anders als Simrocks Haus Parzival, das meiste von seinem ehemaligen Charme verloren hat, bleibt zweitens noch die Frage, wer oder was ist die Reizbare in diesem Klutschen Hof, die Simrock in seinem Brief an die Grimms erwähnt?
Das war die Wirtstochter, sein Dichterfreund Ferdinand Freilichgrad, der wohnt in Unkel. Die haben sich oft auf halber Strecke getroffen da im Klutschenhof und haben da ein Mittagsmahl gehabt. Und dann kam die Wirtstochter und zeigte ihnen diese fantastische Aussicht und meinte, ist das nicht eine reizbare Gegend hier?
Reizbar, also reizend, ist die Gegend zwischen Rhein und Siebengebirge immer noch, wenn man beispielsweise vom Glutschenhof zum Menzenberg wandert, wie Simrock und die Grimms das seinerzeit auch taten, wenn sie sich gegenseitig besuchten. Wobei die Besuche meist nur bis zum frühen Nachmittag dauerten, dann musste der eine oder die anderen zurück, um vor Einbruch der Dunkelheit wieder zu Hause zu sein. Wie sehr seine Gäste die Besuche am Menzenberg genossen haben, ist in Simrocks Gästebuch verewigt, mit reichlich romantischem Pathos, wie das in jenen Zeiten üblich war. Noch einmal Peter Glasner.
Wilhelm Grimms Gattin Dorothea hat in dieses Gästebuch diesen schönen Vers geschrieben: Wo treue Freundschaft Wurzel schlägt, da macht Gott einen Baum daraus. Wenn ich wieder nach Menzenberg komme, möchte ich gern im Schatten dieses Baumes sitzen. Dorothea Grimm, 1853.
Wie rund es für die Grimms am romantischen Rhein lief, hatte sich sogar bis Berlin herumgesprochen. Das lässt sich aus einem Brief herauslesen, den Jakob Grimm im September 1853 an seine Schwägerin Dorothea nach Breitbach schickt. Jakob war angeblich wegen der vielen Arbeit in Berlin geblieben. Er soll aber ohnehin eher ungesellig gewesen sein. So soll es ihm beispielsweise Unbehagen bereitet haben, wenn er laut lachen musste. Er schreibt: Liebes Dörfchen, ich freue mich, dass du dich immer mehr erholst. Und das prächtige Herbstwetter heute und gestern, die Rheinansichten sind doch ein anderes Ding als euer freien Walde, Harzburg und Friedrichsrode. Vom Naturell her war Jakob Grimm also, sagen wir es so, kein Rheinländer. Ein rheinischer Chronist schreibt allerdings später, dass in ihm immer noch etwas von der Begeisterung nachklinge, die eine Rheinreise vor vielen Jahren in seinem Herzen entzündet hatte. Damals hat er in sein Tagebuch geschrieben: Der Rhein ist was gar Wunderbares, das sich nicht beschreiben lässt, aber so ganz zum deutschen Wesen gehört, das wohl jedem das Herz schlägt, wenn er ihn zum ersten Male sieht und dann auf seinem smaragdgrünen Wasser hinabfährt. Apropos hinabfahren: Wenn man von Simrocks Haus Parzival bergab Richtung Bad Hornef zurückgeht und nach rund 200 Metern links abbiegt, steht man vor Schloss Hagerhof. Im alten Schloss und einigen neueren Anbauten ist heute ein privates Gymnasium untergebracht. Zu Simrocks Zeiten war das Schloss das standesgemäße Romantikrefugium der Weiermanns, einer zu viel Geld gekommenen Färbereifamilie aus Elberfeld, erzählt Martina Rohfleisch, die Nachbarin vom Klutschen Hof in Rhein-Breitbach. Sie ist auch die Bibliothekarin am Gymnasium Schloss Hagerhof. Franz Weiermann, sagt sie, hatte das Schloss zu einem englischen Landsitz umbauen lassen.
Das war damals so der Stil, der en vogue war. Ja, also man wollte ans Mittelalter anknüpfen und man wollte so eine Verbindung schaffen zwischen Architektur und Landschaft und hat das sehr harmonisch aufgebaut mit mehreren Giebeln, also verschiedene Dachlandschaften, Türmchen, Säulen und Bogengängen. Also ganz abwechslungsreich, ganz malerisch und trotzdem unheimlich harmonisch. Also das hat dem Weiermann auch gut gefallen.
Kein Wunder, das war Romantik pur. Zu der gehörte auch, dass man im Hause Weiermann viel Musik machte.
Gerade die Gastgeberin des Hauses, die Emmy Weiermann, das war eine sehr musikalische Frau. Die war wohl auch eine sehr begabte Pianistin und die hat eben hier diese Musiktage an Pfingsten installiert. Da kamen die Freunde von weit her, um hier gemeinsam zu musizieren und haben sich eben auch auf ein unbeschwertes Pfingsttreffen gefreut. Und da kam eben die Kunde von Clara Schumanns Tod.
Das war 1896 und mit dem unbeschwerten Pfingsttreffen auf Schloss Hagerhof in diesem Jahr war es damit vorbei. Die Teilnehmer der Pfingstgesellschaft mussten zur Beerdigung von Clara Schumann, genauso wie Johannes Brahms. Der hatte sich von Bad Ischl in Österreich aus auf den weiten Weg nach Bonn gemacht. Er war immerhin mit Clara Schumann aufs Allerengste befreundet gewesen.
Viele der Teilnehmer sind dann nach Bonn gereist, um eben die zu beerdigen. Dort trafen sie natürlich auf Brahms und haben versucht, ihn zu trösten und zu überreden, doch einfach mitzukommen hierhin. Und zur großen Freude aller hat er zugesagt. Da gibt es dann so zwei Telegramme, die also bis heute überliefert sind. Das erste war: Diner auf 7 Uhr verlegen, Brahms kommt mit. Und das zweite von Brahms selbst: Bitte um ein Bett und ein weiteres Kuvert, also ein Tischgedeck.
An diesem Pfingstwochenende hat der damals schon ältere Brahms, der in jüngeren Jahren wie auch Robert Schumann als Musiker der Hochromantik gilt, auf Schloss Hagerhof seinen großen Auftritt. Da hat er hier seine berühmt gewordenen vier ernsten Gesänge uraufgeführt. Ein düsterer, spätromantischer Liederzyklus über die Vergänglichkeit des Lebens. Das Ganze in kleinem Kreise, Brahms am Klavier.
Und hat gesagt, so, ich möchte euch nochmal was Neues vorstellen. Er hätte sich das selber zum Geburtstag geschenkt, ein paar Lieder. Es wäre das gottloseste Zeug, was er jemals geschrieben hätte, aber immerhin kämen die Texte auch in der Bibel vor. Ja, und das waren dann tatsächlich diese vier ernsten Gesänge. Er hat sich ans Klavier gesetzt, hat gespielt und dazu gesungen. Die Stimme war sehr heiser, war weniger Gesang als eher Deklamation. Also, und hat alle zu Tränen gerührt, gerade dieses dritte Lied, ne? Oh Tod, wie bist du bitter. Ne?
Oh Tod!
Apropos Tod, Karl Simrock war zu der Zeit schon gestorben und er hat Johannes Brahms, soweit man weiß, nie persönlich getroffen, obwohl beide oft zur selben Zeit in Bonn waren und es einige Gelegenheiten gegeben hätte, sich in den Kultursalons in der Stadt über den Weg zu laufen. Vielleicht ist Simrock ja nicht hingegangen, weil es nur Tee gab. Aber gekannt haben sie sich auf jeden Fall. Erstens waren Simrocks Vater und später auch sein Neffe die Verleger von Brahms Musikwerken. Und Brahms hat mehrere romantische Gedichte von Karl Simrock vertont. Unter anderem natürlich das Gedicht an den Mond.
Bernd Geisen ist mit seinem Bericht in die Rheinromantik eingetaucht.